Hello.
Hello. Ich dachte, da kommt noch
How
was.
How are you? I was wondering that after years you still like to meet at such a difference between us.
Ich wünschte, ihr könntet Jörn Hutters Gesicht dabei sehen, wenn er gerade diesen hohen Ton versucht hat, aus seinen Eingeweiden nach draußen zu befördern.
Alle sind gerade im Adele-Fieber, du offensichtlich nicht.
Ich bin ja generell häufig nicht im Fieber von Dingen, die trenden. Es liegt, glaube ich, zum
aber
einen.
Aber Adele trendet ja nicht.
Nee, sondern?
Ist ja da. Naja, Adele ist ja erstmal da seit 10 Jahren, mindestens, ja, 15 Jahren. Und jetzt tritt sie halt zufälligerweise gerade mit 10 Shows in München auf, aber die ist ja jetzt kein neuer Hype.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt, dass sie ein neuer Hype ist. Aber ich finde, ein Trend ist ja auch etwas, was sich über einen längeren Zeitraum erstrecken kann. Also was ich damit sagen wollte ist, ich habe oft eine gegenteilige Emotion zu Dingen, die alle ganz toll finden. Nicht, weil ich immer eine andere Meinung haben oder grundsätzlich gegen den Strom schwimmen will, sondern weil ich glaube ich, super spät dran bin manchmal, um so Begeisterung für irgendwas zu entwickeln. Also ich habe generell oft, dass jemand dann sagt, und wie findest du dies und das, was gerade so abgeht, oder hast du das und das geguckt? Und ich so, nee. Und wir haben da auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, bei Filmen ist es ja dann oft diese Erwartungshaltung, dass ich Angst habe, wenn alle über irgendwas sprechen, dass ich danach einfach nur enttäuscht sein werde, weil man so eine große Erwartungshaltung hat. Bei so einer Künstlerin, glaube ich, kann man das gar nicht so. Also ich finde zum Beispiel ihre ganzen Videos, die immer so kursieren im Internet, wenn sie dann hilft, irgendwie Leute zu verheiraten oder selber da jetzt voll den Emotionalen kriegt auf ihren Konzerten und so, das finde ich alles mega sympathisch.
Aber hast du einen Take zu Adele? Also außer, dass sie Leute verheiratet?
Also ich fand damals, als sie, ich glaube, welches Album war denn das, was so mega abgegangen ist? Ich glaube, als Hello kam, das war so der Zeitraum, in dem sie, glaube ich, für die meisten so richtig an Präsenz so bekommen hat. Und das fand ich super stark, aber ich habe auch extrem, also ich weiß eigentlich extrem wenig über sie und es interessiert mich auch irgendwie so gar nicht.
Okay,
also mich
krass.
Interessiert ja auch sehr häufig eigentlich überhaupt nicht, was so die Geschichte hinter Künstlern oder Künstlerinnen ist, bis ich dann durch Zufall mal häufig Geschichten von denen mitbekomme. Und dann finde ich das auch alles immer ganz toll und spannend. Oder als du mir da von Casper alles erzählt hast das letzte Mal. Aber ich bin nicht so jemand, der aus sich intrinsisch herausfinden will, was die Geschichte von irgendwelchen unserer Zeit bekannten Stars sind. Ich habe das eher bei alten Sachen, also
das
so früheren Königen
total
und so Kram.
Weil so jemand wie Adele, die ist ja wirklich die Stimme, also der Neuzeit. Also ich glaube, es gibt, also so wie Whitney Houston oder so. Das ist ja, Adele ist ja unsere Whitney Houston, weil die ja stimmlich so krass ist. Und mich fasziniert die total. Die ist ja total, also die ist ja der Inbegriff von Popkultur. Und ich finde das aktuell ziemlich super interessant, was Taylor Swift, aber jetzt eben auch Adele, ich meine, die spielt jetzt 10 Shows in München.
Ja, das ist wirklich krass.
Die haben extra ihretwegen eine Adele World gebaut. Also es gab es noch nie, die haben aus dem Stand heraus auf dem Messegelände eine Arena gebaut, wo 70.000 Menschen Platz haben. Und da residiert sie jetzt über 5 Wochenenden und spielt jeweils 2-mal eine Show am Freitag und Samstag. Und die kommen halt aus aller Welt. Und es ist nur in München. Die hatte immer ihre Residence-Shows in Las Vegas, weil eine Adele hasst es zu touren. Sie hat keinen Bock auf den Reisestress. Sie sagt, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr halt herkommen.
Kann ich sehr gut verstehen.
Das heißt, sie spielt eben entweder in Las Vegas oder sie kommt jetzt dann nach München. München übrigens nur, weil es die einzige Stadt in Europa gewesen ist, die so viel Platz hatte und die organisatorisch so gut infrastrukturell aufgestellt ist, die eben sowas stemmt. Also vor einem Monat war noch nichts da in München und jetzt haben sie da eben diese 70.000er Arena aufgebaut mit dieser längsten LED-Wand. Ich glaube 240 Meter erstreckt die sich, diese riesige Bühne. Und aus all, also auch von München, ultra geil, ne? Was glaubst du, was die da gerade einnehmen? Also für die Stadt München toll, für das Umland toll.
Ich hatte das mit einem Kumpel kurz, der aus in München wohnt und der wollte eigentlich irgendwie Freunde zu Besuch haben und es hat dann halt nicht geklappt, weil halt die Hotelpreise einfach so exorbitant abgefahren gerade sind. Er sagt, du Jana, für so ein gammeliges, runtergerocktes Ibis-Zimmer zahlst du aktuell 380 Euro die Nacht und du findest kaum irgendwo Platz, weil die Stadt halt aus allen Nähten platzt wegen des Adele-Konzerts. Das hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Also für die Stadt natürlich mega, für die Einnahmen. Für alle anderen, die jetzt nicht gerade Bock auf Adele haben, halt ultra scheiße.
Ja, gut. Aber die, die in München wohnen, brauchen meistens kein Hotel, deshalb ist es denen halt egal.
Genau, und von denen rede ich auch nicht, sondern von denen, die irgendwie da arbeiten oder so, ne?
Ja, ich will noch kurz den Punkt zu Ende machen. Ich finde, Mona war da und Gabriel war da, zwei aus meiner Redaktion, aus meinem Energy-Team, die so davon geschwärmt haben. Mona war am ersten Tag, Gabriel war am zweiten Tag da. Sie haben Mona, glaube ich, also die haben richtig viel gezahlt für das Ticket. Ich will auf zwei Sachen hinaus. Und dieses Monat ist dann auch noch nächste Wochenende in Wien bei Taylor Swift. Und ich finde, das ist in Zeiten von Social Media so eine, wo irgendwie jeder ein Star gefühlt ist, hatte man es ja lange nicht mehr so, dass es wie bei unseren Eltern ist. Meine Oma erzählt immer noch von damals, als die Beatles in München waren. Also das war, da hat München oder Deutschland über Wochen über nichts anderes mehr gesprochen, als dass diese Megastars gerade in München sind. Genauso wie mit Michael Jackson. Es gibt legendäre Shows, die Michael Jackson gespielt hat. Und Leute, die da waren oder Leute, die Leute kennen, die da waren, die erzählen da heute noch von. Das heißt, früher, als es noch kein Social Media gab, als Stars, haben wir schon oft drüber gesprochen, emporgehoben wurden, weil die so unerreichbar waren. Jetzt sind sie gefühlt erreichbar, weil sie halt oben in der Timeline bei den Stories neben Julian Hutter halt sind, der halt überhaupt kein Star ist, ne? Und dann kommt so. Aber diese Künstler von Adele, von der Größe von Adele und Taylor Swift, die schaffen wieder so Momente, über die man jahrelang, ein Leben lang noch sprechen wird. Also gerade ist Adele auf ihrem absoluten Peak. So, die Frau ist Mitte 30, die ist auf der Höhe ihres künstlerischen Schaffens, die sieht blendend aus, sie spielt blendende Shows, man muss jetzt keine Angst haben, dass die Töne nicht trifft, weil sie einer alten Version von sich nachjagt, die ist auf ihrem absoluten künstlerischen Schaffen, genauso wie Taylor Swift. Und die schaffen es gerade, Momente zu erzeugen, über die wir auch in 10 Jahren noch sprechen werden, weil die so, so groß sind. Und das finde ich bemerkenswert, weil das hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren oder 10 Jahren, 10, 15 Jahren nicht mehr gegeben. Also Michael Jackson jetzt nochmal schaffen wollte mit This Is It, dann ist er aber verstorben. Es war nochmal so eine Konzertreihe, über die die ganze Welt gesprochen hat. Aber gerade kommen aus der ganzen Welt Leute, um jetzt Adele in München zu sehen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass das Kunst, Musik, Popkultur wieder schaffen kann. Und allein deshalb interessiere ich mich schon ganz arg gerade, was Adele und Taylor Swift so ausmacht. Also allein aus popkulturellem Interesse.
Und was würdest du sagen, macht sie aus?
Also Adele macht aus, dass sie halt künstlerisch über jeden Zweifel erhaben ist, weil die Frau singt, wie sonst niemand in ihrer Generation tut, übrigens auch 1000-mal besser als eine Taylor Swift. Ist halt einfach so, die hat ein ganz anderes Stimmvolumen und dann auch eine Opernausbildung, glaube ich, auch noch genossen, Adele. Und es sind Momente, also ich glaube, das künstlerische Werk von Adele in diesen jungen Jahren, das ist so überzeugend, also nicht nur mit Hello, das kommt 2015 raus, aber auch 4 Jahre vorher, Someone Like You oder Set Fire to the Rain und so, das sind solche Hymnen und was da jetzt auffällt, hat auch Mona gesagt, so viele weinen bei diesen Songs, weil sie halt ganz viel damit verbinden, irgendwelche Trennungen oder Lebensabschnitte, also da muss andauernd geheult werden, weil jeder an irgendwas denkt. Und es hat Mona so schön auch gestern, ich habe mit ihr die Morningshow gemacht, da hat sie das erzählt und meinte so, das sind 80.000 Menschen in diesem Stadion, aber wenn sie Someone Like You singt und du eine Verbindung mit diesem Song hast, der vor 10 Jahren rauskam, dann schafft Adele das gerade, dass man denkt, okay, es sind nicht 80.000, sondern nur 8 Leute in dieser Arena und sie singt gerade nur für einen. Also das finde ich total bemerkenswert. Und was Adele auch so toll kann, ich habe in der SZ eine Rezension noch über das erste Konzert gelesen, die ist auf die Bühne gekommen und die muss so nervös gewesen sein. Und dann ist diese Diva, mit diesem tollen Kleid, die sie da steht und unglaublich performt, aber dann sagt sie halt trotzdem so, Gott, Leute, ich bin so nervös. Und dann fängt sie halt auch zum Heulen an und sagt, ich also so groß, so eine Diva, aber dann doch irgendwie so menschlich. Und ich glaube, da schafft sie gerade so einen ganz natürlich, das ist keine Promo-Maschine, wie bei manch anderen, aber die schafft so eine Distanz, aber auch dann irgendwie wieder so eine Nähe.
Und ja, ich hatte nämlich auch so einen FAZ-Artikel gelesen, glaube ich. Ich fand das nämlich spannend, dass das so sehr unterschiedlich gesehen wurde. Es gab da einen, der sie super negativ dargestellt hat. Da ging es irgendwie darum, dass die Autorin beim Konzert war und sagte, das war irgendwie total die Ego-Show. Also wie gesagt, ich war ja auch selber nicht da, ich zitiere nur. Dass sie irgendwie teilweise ihre Bandmitglieder gar nicht vorgestellt hat, also nicht mal namentlich erwähnt hat, außer irgendwie eine Person. Und auch ansonsten irgendwie der eine dann wohl Applaus bekommen hat und sie das irgendwie nicht so gut aushalten konnte, dass er jetzt dann Applaus bekommen hat und sie dann irgendwie sagte, nee, applaudiert mal für Adele und so, haha. Also ich zitiere das nur. Und dann andere Leute, die halt wieder sagen, boah, es war das Ereignis und sie hat da extra noch irgendwie die Pause gemacht, um das 100-Meter-Finale der Frauen zu gucken und super nahbar und super cool. Du hast wahrscheinlich immer solche und solche Stimmen. Aber es war so unterschiedlich und es war ja eigentlich, es ist ja dieselbe, also es ist ja dieselbe Show, die sie macht.
Naja.
Es hast du wahrscheinlich immer, dass Leute das auch irgendwie anders sehen, aber ich finde es auch wichtig, sich mal differenzierte Meinungen dazu dann durchzulesen, anzuhören. Ja. Und sie war ja auch stark in der Kritik für diese Ticketgeschichten.
Ja,
weil
das
ich das ganz
also
nachvollziehbar finde mit den Tickets eigentlich.
Genau, du sprichst davon, dass es, also die Tickets sind sehr, sehr teuer, ne? Also man gewöhnt sich irgendwie an diese Preise. Man hat am Anfang gesagt, naja gut, das liegt jetzt nach Corona, weil alles so teuer wurde. Aber
ich sprich davon, dass sie teure Tickets ja ganz normal verkauft hat.
Genau.
Und als die Konzerte dann nicht ausverkauft waren, irgendwie für 35 Euro andere Leute Tickets kaufen konnten. Und dann natürlich
genau,
die, die es teuer gekauft haben, was man auch verstehen kann auf einer anderen Seite, so hä, wieso habe ich jetzt das Zehnfache bezahlt?
Ja. Das hat zwei Gesichtspunkte, genau. Also ja, das stimmt, dass eben jemand sagt, okay, ich habe gerade 400 Euro für dieses Ticket gezahlt und links neben mir, weil diese Lucky Dip Tickets, die sind auch noch die besten, ne? Also die sind halt ganz vorne an der Bühne, die halt sonst keiner kaufen wollte für diesen Preis. Andererseits, und das finde ich auch wieder geil, zerschießt es halt komplett diesen Zweitmarkt, ne? Also manche, die kaufen ja solche Tickets, die 10, 20 Tickets kaufen die für 300 Euro. Mhm. Und in letzter Zeit war es jetzt immer so, auch bei Taylor Swift, der ist ja der Need so groß, dass sie das halt für ein Zehnfaches dann wieder verkaufen.
Ja, das ist schon krass.
Und da finde ich das geil, dass die halt jetzt richtig auf diesen Tickets hängen bleiben, weil niemand sagt, dass ich, ja gut, dann ich zahle jetzt keine 1000 Euro für ein Ticket, was ich für 35 Euro ganz legal bekomme. Weißt du, also das zerschießt ja dann diesen Markt auch komplett. Und da kann ja, also genau, Adele, das hat man jetzt auch gemacht, weil es eben die besten Tickets sind und niemand will ja, dass Adele da rauskommt. Und dann ist aber vorne vor der Bühne alles frei. Also das
wäre
total dämlich. Kann man ja irgendwie auch verstehen. Aber jedenfalls finde ich das gerade aus popkultureller Sicht und auch aus musikalischer Sicht, der ich ja auch ein Fan davon bin, super interessant, was da gerade in letzter Zeit passiert, konzerttechnisch.
Jetzt, wo wir so noch Olympia haben, finde ich das voll spannend. Es gibt halt sportlich gesehen super viel Wettbewerb und Messen von Leistung im Vergleich. Aber bei Künstlern und Künstlerinnen, das bringt Kunst irgendwie mit sich, hat man das ja nicht, außer man würde jetzt verkaufte Tonträger zählen oder so. Das hast du natürlich vorhin Taylor Swift und Adele in einem Satz genannt. Dann gibt es aber natürlich auch noch so Größen wie eine Billie Eilish, die wir ja auch häufiger irgendwie thematisch hier haben. Und ich glaube, wenn man länger drüber nachdenkt, fallen einem noch ein paar andere Namen irgendwie ein. Und dann ist es immer so die Frage, wen bewertet man jetzt als die outstanding Talent Person, die gerade irgendwie unsere Zeit definiert? Also da gibt's, glaube ich, am Ende macht's ja die Mischung auch irgendwie aus.
Na, ich finde, dass du, wenn du Olympia sagst, ist es ja super gut. Bei Olympia gibt es ja auch immer verschiedene Disziplinen. Und ich glaube, so kann man das ja auch, also wenn du jetzt die drei, wenn du auf die drei bestehst, kann man das ja auch super in Disziplinen einteilen. Also ich glaube, was Live-Shows angeht, macht halt Taylor Swift gerade aktuell niemand was vor, weil die halt 3 Stunden spielt. Alles ist perfekt durchchoreografiert.
Ja.
Massen campen eine Woche vor dem Stadion, damit sie die besten Plätze bekommen. Also das ist vollkommen absurd.
Oder diese Hoodies teilweise und so, ne?
Ja,
das ist schon
genau,
krass.
Also ich glaube, Taylor Swift ist gerade unangefochten, die Goldmedaillenträgerin, um in diesem Bild zu bleiben, was halt Live-Shows gerade angeht und was so eine Community hinter sich versammeln angeht. Also diese Swifties, die sind ja mittlerweile legendär. Und
hat Adele auch so einen Namen eigentlich für ihre Fans?
Nee. Billie Eilish auch nicht. Und die dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Armbänder sticken, um die dann bei Konzerten weiter zu vergeben.
Ja,
und
das finde ich richtig süß.
Jede Era hat so ein eigenes Outfit und die verkleiden sich dann eben als ein Album. So, das muss man einfach anerkennen. Das ist so klug und so toll.
Ja.
Und wenn es aber um die reine Stimme geht und um die reine Stimmgewalt und ikonische Songs, ich glaube, dann gibt es in der Generation keinen neben Adele. Also kein Fan von der Art von oder generell von Musik oder von sowas ist. Du kannst mir aus dem Stegreif sicherlich auch 5 Nummer 1 Hits von Adele aufzählen.
Ja, stimmt.
ne, und Billie Eilish und ihr Bruder Phineas, die haben halt nochmal alles, die haben halt die Industrie zerschossen, indem sie dann 8-fach Grammy-prämiertes Werk in ihrem Kinderzimmer aufgenommen haben und die ganze Popwelt neu erfunden haben, ne? Also das ist dann stimmt. wieder dann was das angeht, anderes. Sind die halt die Nummer 1.
Aber das stimmt, ich finde, das hast du jetzt eigentlich schön zusammengefasst, dass es gar nicht da dann so um eine Konkurrenz unbedingt gehen muss, sondern jeder in seinem Bereich nochmal irgendwie so individuell wirken kann. Das ist auch das Schöne daran. Aber nein, also um deine Eingangsfrage zu beantworten, ich bin nicht immer Adele Fieber, aber ich habe jetzt wieder, Jürgen, was Neues von dir gelernt, neuen Input dazu bekommen und vielleicht werde ich das in Zukunft auch nochmal anders sehen.
Ist doch schön. Bist du eigentlich gut drauf gerade? Du bist so ein bisschen reserviert.
Reserviert?
Ja, aber weil ich dachte, dass du gerade richtig gut drauf bist, weil ich auf Instagram gesehen habe, dass du da eine richtig gute Zeit hattest mit deinen Mädels.
Hab
also
ich auch.
Dachte, dass du gerade, ja.
Ich habe eine sehr gute Zeit. Wir sind gerade in Zandvoort und Haarlem. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nein, überhaupt nicht.
Das Witzige ist, ich kannte es auch überhaupt nicht. Eine Freundin hat einfach hier ein Haus reserviert. Das ist noch so der Nachklang ihres Geburtstags und hat gesagt, so Leute, ich habe ein Haus, wer kommt mit, so ungefähr. Und ich mag eigentlich solche Aktionen super gerne.
Ja.
Und ich hatte keine Ahnung, was hier ist, wo hier ist überhaupt und hatte auch eine Insta-Story kurz geteilt, dass wir hier sind. Und dann schrieben mir super viele, die meinten, wir waren auch schon da oder wir sind gerade da oder ja krass, dass das gerade irgendwie so trendet und so ein Ort zu sein scheint, wo viele hinfahren. Und ich so, hä, ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Also das liegt ja so Stunde, anderthalb Stunden von Amsterdam. Aber ich habe das noch nie gehört, hatte das auch überhaupt nicht auf dem Zettel hier und es ist wirklich richtig süß. Also man hat viele von diesen ganz tollen alten holländischen Bauten, du hast viel Grün, viel Natur, ganz süß, ganz klein. Und dann sind wir gestern, hatten wir einen Tisch reserviert an so einem Beach-Restaurant, wo wir uns später gerne treffen wollten und sind da hingefahren und Julian wirklich... Ich habe mich so krass zurückerinnert gefühlt an meine Zeit in Charlottenburg, weil wir haben, glaube ich, eine Stunde gefühlt einen Parkplatz gesucht. Es war so unfassbar voll und nicht in dem Sinne, dass man zum Beispiel so Autochaos hat, also wie man das dann häufig kennt, dass, weißt du, vor, zurück, 3 Zentimeter, der eine parkt aus, der andere parkt ein, kein Platz, das gar nicht, sondern du bist halt durch diese Stadt auch gefahren, beziehungsweise durch dieses Strandörtchen und überall war jeder einzelne Parkplatz besetzt, sowohl vor Privathäusern als auch auf so großen Parkflächen. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Ich meine, ja klar, wir haben immer noch Sommerferienzeit und so, aber das hätte ich einfach hier in so einem verhältnismäßig kleinen Ort überhaupt nicht erwartet. Und dann haben wir auch verhältnismäßig schnell gemerkt, doch, der klassische Tourismus, sage ich mal, der ist im Kommen, weil wir waren am ersten Abend an so einer Strandbar. Warst du schon mal so, ich sag mal in so klassischen, ich sag Ibiza, Mykonos, Beachclubs?
Ja.
Hast du so einen Gedanken, du weißt ja, wie das da dann ungefähr aussieht und ist, ne? Sind so ein paar coole Elektrobeats und es riecht nach so überteuertem Parfum und so billigen Rolex-Uhren und dann hast du aber überall Sand und leckeres Essen, aber das Essen sieht eigentlich mehr fancy aus, als dass es lecker ist, aber es ist trotzdem gut und meistens hat man noch so einen Boho-Vibe und so fancy Lampions, die dann irgendwie für 2000 Euro verkauft werden, obwohl sie eigentlich DIY-mäßig sind. So sind diese Beachclubs.
Weißt du, woran man übrigens einen erstklassigen Beachclub von einem möchte gern Beachclub
trennen
kann.
Nein, erzähl's mir.
An den Gläsern. Bei so wannabe geile Beachclubs bekommst du dann so ein Plastikglas, was aber so aussieht wie ein richtiges Glas. Und geile Beachclubs haben halt wirkliche Gläser.
Wir hatten wirkliche Gläser, das muss man dazu sagen.
Gut.
Long story short, waren wir da halt vorgestern, also den ersten Abend. Das Essen war auch, also das meiste Essen war wirklich gut und wir hatten dann tollen Sonnenuntergang. Unsere Freundin hat ja noch ihr Kind mit, die ist 6, das heißt, man muss auch immer ein bisschen gucken, wie vereint man das. Die ist dann noch am Strand rumgerannt und mit dem einen von uns war sie da, so. Und dann gehen wir gestern halt in dieses andere Restaurant, was wir uns reserviert haben, kommen da an und UNS... Original. Es sieht original aus wie das erste Restaurant. Die Karte hat die gleiche Schrift. Die Speisen auf der Karte sind fast die gleichen. Außer, dass sie ein bisschen anders heißen. Also statt das Uluwaga Steak hast du da dann halt das Tahumu Steak. Aber es ist irgendwie trotzdem vom Ding her. Und dann, wir hatten alle am ersten Tag so Gyoza bestellt, dass genau die gleichen Gyoza waren wie beim ersten. Und dann dachten wir, okay, wahrscheinlich ist es halt einfach so franchise-mäßig
selber
jetzt.
Besitzer.
Also das. Genau, ein Typ hat es gegründet, hat gemerkt, ja krass, die Leute stehen immer noch Schlange, gründe ich halt am Strand 20 Kilometer nördlich noch das zweite Ding und auch gestern da, wir hatten einen reservierten Tisch und trotzdem stehst du halt in der Schlange und wartest, dass sie dich zu deinem Tisch bringen und das Geile ist dann halt, der Tisch ist so für 2 Stunden hinterlegt, weil sie halt sagen, ey, wir sind super voll, also so ein bisschen wie in Berlin. Dann bringen sie aber erst nach anderthalb Stunden das Essen und kommen dann halt nach zwei Stunden und sagen dir, ja Leute, es tut uns total leid, hier ist super voll, ihr müsstet den Tisch gleich freimachen. Und mein einer Kumpel aus München, so, yeah, but your service was pretty late, so, it's not in our control how fast you serve. Yeah, und der Typ, wirklich, hier sind super viele junge Kellner und Kellnerinnen. Also die machen, glaube ich, alle so Ferienjobs. Manche von denen sehen wirklich aus wie so 13, 14. Die sind aber professioneller als manche Kellner bei uns, die gefühlt seit 20 Jahren in dem Job sind. Also die können alle mehrere Teller tragen, sind super nett, super höflich. Und der Typ, weil unser Freund knallt dem das da so vor den Latz, der Typ auch so, oh nein, es tut mir total leid, ja, dass es so lange gedauert hat. Und oh, sie haben ja einen süßen Hund. Ach, ihr seid aus Deutschland. Ja, dann, wir können ihn auch auf Deutsch machen, diese Bestellung. Und so, weißt du, also so richtig nett. Aber ja, long story short, da habe ich dann gemerkt, okay, das muss wirklich langsam im Kommen sein, das muss so ein Touri-Ding werden, vielleicht wird es die neue Strandversion von Amsterdam, weil sonst hättest du halt allein dieses Phänomen schon nicht, dass du diese fancy Bars hier hast, die dann irgendwie alle gleich sind und aus dem Boden schießen.
Aber das Faktor Kind mit 6 Jahren verändert ja die ganze Dynamik des Urlaubs.
Gar nicht, tatsächlich, weil die hat noch ein zweites Kind, das hat sie schon mit 18 bekommen, der ist schon 14. Und wir in dieser Gruppe, das sind ja unsere Potsdamer sozusagen, sind super oft mit diesem Kind unterwegs. Okay. Also sie, manchmal zum Beispiel, als ich bei mir das Ostereiermalen veranstaltet habe, bringt sie natürlich auch das Kind mit. Oder wenn wir abends manchmal sagen, wir machen Grillen, ja, dann bringt sie halt das Kind dann irgendwann ins Bett und dann kommt sie wieder runter. Die Kleine zum Beispiel lässt sie auch verhältnismäßig gut eigentlich ins Bett bringen. Sie ist dann halt mit ihr oben, macht so ein bisschen Einschlafbegleitung oder was weiß ich, legt sie hin oder duscht sie und so und dann kommt sie irgendwann runter. Und zum Beispiel Betty hat ja auch ihren Hund mit, das heißt, du guckst auch so ein bisschen auf den Hund. Heute fahren wir zum Beispiel jetzt gleich im Anschluss in den Freizeitpark, vielleicht wirkte ich deswegen vorhin auch so reserviert, weil ich eigentlich mit einem Auge immer so auf meine Uhr schiele, damit ich jetzt hier nicht unsere Planung aufhalte. Und da hat sie natürlich auch, das fand ich mega spannend, einen Hundesitter für den Tag jetzt finden müssen, weil wir haben den Hund zwar immer die ganze Zeit mit, aber ich glaube, für so einen Hund ist halt Freizeitpark auch so ein Stress, weil da sind ja dann einfach viele Leute, viele Beine und was willst du mit dem dann machen in der Bahn so. Und dann hat sie, ich glaube, über so eine App eine Hundesitterin halt hier gefunden, die auch in der Nähe irgendwie wohnt, kommt auch ursprünglich aus Deutschland und da kann sie den nachher hinbringen und ich bin mega gespannt, weil Betty ist halt eigentlich auch eher so ein Mensch, der lieber, was solche Sachen angeht, die Kontrolle selbst hat und selber dann die Verantwortung übernimmt und es nicht einfach so abgibt und dann auch noch in so einem fremden Land den Tag über. Also ich bin richtig gespannt, ob das dazu führt, dass wir einen entspannteren Tag haben oder ob sie nachher vielleicht gestresst sein wird, weil sie immer vielleicht der Sitterin schreibt und fragt, hey, ist alles in Ordnung und läuft's und so und der Hund ist ja jetzt auch erst, weiß nicht, 7, 8 Monate oder so. Also schauen wir mal. So würdest du süß. Das machen? Jumper. Könntest du einer fremden Person deinen Hund anvertrauen?
Wenn ich wüsste, dass das wirklich da verifiziert ist und es dann so ein richtiges System dahinter steckt, dass das halt kontrolliert, dass das keine Hunde-Kidnapper sind, dann auf alle Fälle, weil ich halt auch den entspanntesten Hund der Welt habe und ich weiß, dass der überall eine gute Zeit hat. Ja. Weißt du, aber ich glaube, aber wenn ich halt so einen krassen Angsthund hätte, wo ich wüsste, der ist nur auf mich fixiert und wenn das eine andere Person ist, dann frisst er nichts und hat Angst und rollt seinen Schwanz ein, dann könnte ich das vermutlich nicht so gut machen.
Ja, verstehe ich. Jürgen, eine Frage zum Thema Angst. Oder wolltest du vorher woanders rein?
Ich wollte, es war nicht so wichtig, die Geschichte, bitte. Also ich wollte eine Geschichte erzählen, gestern, die ich hatte ich war gestern essen mit Sophie bei dem Italiener, wo wir so oft sind, weißt du, Colacino, wo letztens auch Arafat Abouchaka war. Und dann waren so am Nachbartisch, waren zwei Männer. Und am Nachtisch wiederum war so eine Gruppe. Und irgendwie sind die zwei Tische ins Gespräch gekommen. Und man konnte nicht hinhören, weil die halt in unmittelbarer Nähe waren.
Ja, ja. Ich liebe das auch, wenn Leute so eine Lautstärke haben, bei der du ganz genau weißt, die wissen doch, dass ich das gerade hören kann alles. Und das finde ich scheißegal.
Total. Und meistens wollen die dann auch gehört werden. Weil dann immer so die Frage, ja, und was macht ihr hier? Ja, wir sind aus Köln, wir sind beide Millionäre.
Okay, oh Mann,
das war aber überhaupt
klassisches
nicht die Frage.
Vorstellungsgespräch.
Genau. Und dann haben sie noch erzählt, obwohl sie überhaupt nicht gefragt wurden, wie sie denn ihr Geld gemacht haben. Mit Import-Export, aber dann habe ich schon wieder weggehört, weil ich dachte, good for you, aber Aber erzählt, also musst du das jetzt der ganzen Belegschaft hier erzählen? Vielleicht ist es aber auch klein von mir, weil es ja toll von ihm, offensichtlich ist er stolz darauf oder sind beide stolz darauf. Aber dann dachte ich mir so, das ist so auch wieder so ein Männerding. Wenn da zwei Frauen wären, die total erfolgreich in ihrem Job wären, die würden dir niemals sagen, wir sind aus Köln, wir sind zwei Millionärinnen. Niemals.
Niemals, das, halt, also, das würde aber nicht passieren.
Ja.
Obwohl, es sei denn, sie sind so ein bisschen, ja, oder? Ich denke gerade so an das klassische Beispiel wie zum Beispiel Schwester Eva oder so. Also jemand, der wirklich durch ganz, ganz schlimme Phasen im Leben gegangen ist, dann irgendwie Erfolg hatte. Weil häufig ist ja, das ist ja auch dieses klassische, man nennt es ja dann irgendwie Rapper-Syndrom. Menschen, die tatsächlich es sehr schwer hatten im Leben, dann Geld gemacht haben, zum Beispiel mit Rap und sich deswegen von oben bis unten in Gucci kleiden, weil sie ja sagen wollen, ey, guck mal, ich hab's geschafft. Ich bin rausgekommen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das, aber ja, ich kann es mir auch schlecht vorstellen, dass das Frauen so so klassisch dir das so unter die Nase reiben, stimmt schon.
Oh, apropos Rapper, das Maskottchen dieser Olympischen Spiele ist ja eigentlich Snoop Dogg, ne? Der dann immer mit seinen geilen Outfits überall rumturnt. Und ich dachte immer, was
hast du sein Reiter-Outfit gesehen?
Es ist ja so geil. Und das ist ja auch geil. Und das ist ja bei allen coolen Events ist der ja so dabei und der ist ja auch einfach ein geiler Typ so.
Also ich finde euch so witzig.
Er hat mal jemanden erschossen und wäre fast dafür hingerichtet worden oder zumindest ins Gefängnis gekommen, aber das ist lange her, also niemand weiß, was da richtig passiert ist. Aber ich dachte mir, warum ist der da? Und Fakt ist, der bekommt jeden Tag halt $500,000 dafür, dass er da ist und für NBC da ein bisschen mitkommentiert. Und dafür würde ich es auch machen.
Ja, glaube ich auch.
Oder?
Ich finde, der hat so eine... Also das mit dem Erschossen zum Beispiel wusste ich gar nicht, deswegen muss ich jetzt finde ich schon wieder gar nicht so cool, den zu hypen. Ich mochte immer an dem, und das kann ich ja trotzdem mögen, unabhängig davon, aber ich fand immer ganz gut, dass der irgendwie manchmal so eine Selbstironie hat, ohne das
voll
zu benennen. Also diese Selbstironie, die er manchmal mit an den Tag legt, ohne aber sich selber aktiv lächerlich zu machen. Das ist auch eine Kunst,
absolut,
das kann auch nicht jeder. Und gleichzeitig aber ernsthaft trotzdem noch so als Künstler wahrgenommen zu werden. Also niemand würde ja sagen, ja, Snoop Dogg, der hat auch total unverdient irgendwie Erfolg oder so.
Absolut. Es gibt ja immer dieses Klischee, dass Ami-Rapper, die großen Ami-Rapper, wenn die nach Deutschland kommen, um irgendwo auf einem Festival zu spielen, halt überhaupt nicht ihr A-Game bringen. Ne? Die kassieren die Kohle und sagen, ja, uns interessiert der europäische Markt halt gar nicht. Wenn ihr so doof seid, uns für einen Abend irgendwie 2 Millionen zu geben, ja, dann seid ihr halt selbst schuld, aber ich werde jetzt hier bestimmt nicht meine A-Game-Show bringen. Und ich war mal auf einem Festival, also einmal in meinem Leben habe ich es mir angetan, um zu festzustellen, dass es halt nicht meins ist, mit 19 in Wien beim Frequencies. Und da war Snoop Dogg auch eingeladen, aber zu einer Zeit, als er noch Snoop Lion wieder kurz war.
Ja,
zwei, drei Jahre.
Ja, geil,
und ja, genau. Und
was das so für eine Phase war, das ist so die Version von Britney Spears hat sich die Haare abrasiert oder keine Ahnung, was noch, so, wo man so kurz denkt, hoppala, was war das jetzt hier für eine Abbiegung irgendwie?
Ja, da hat Snoop Dogg gemeint, er ist jetzt Reggae-Künstler und war halt dann Snoop Lion. Also auch geil. Und, aber das hat so diesem Klischee entsprochen, weil er halt nur auf der Bühne war, andauernd sich einen Dübel von einer Größe eines Kinderunterschenkels angezündet hat und halt nichts gemacht hat. Er hatte seine Backup-Rapper, die aber komplett die Line-Rapper waren und er hatte nur immer Yeah, what's up? Frequencies? Yeah, yeah. Das war alles, was er gemacht hat. Eine Stunde lang. Er hat nichts anderes gemacht. Und dann halt, okay. Ciao, Snoop Lion.
Da fällt mir gerade so ein TikTok-Video Pleasure ein oder ein Reel. Das ist eine Frau, die hat diese alten Badezimmerspiegel vor sich. Also ich weiß nicht, ob du die doch kennst, du hast so einen Mittelspiegel und dann ist das unterteilt in so einen Rinkenflügel und einen rechten Flügel, die du so einknicken kannst. Das war ursprünglich mal dafür gedacht, dass du dich halt wirklich dann so wie diese alten Apothekerschränke aus beiden Seiten so sehen kannst. Das heißt, du hast so drei knickbare Spiegelflächen und die singt einen Song, ich weiß gerade leider nicht mehr welchen, wo es natürlich auch Backup-Sänger gibt und die Hauptstimme des Interpreten auch nochmal doppelt drüber gelegt wird und sie singt diesen Song so mit. Und hat halt jedes Mal, klappt sie so die drei Spiegel aus, wenn halt die Backup-Sänger singen, dann siehst du ihr Gesicht halt dreimal. Und wenn dann ein Solo kommt, dann hat sie halt nur, knickt sie die so weg, dass man nur ihr Gesicht sieht. Oder wenn halt dann irgendwas gedoppelt wird. Aber sie macht das in einer Geschwindigkeit, dass halt immer wieder ihr Kopf auftaucht, ihr Kopf weg ist, alle drei Köpfe da sind, was halt wirklich richtig beeindruckend war, wo ich mir dachte, die könnte so ein neues Internetphänomen werden, dass sie halt jetzt in Zukunft immer solche Songs, gibt ja immer so Leute, die so bestimmte witzige Musiksachen machen, die dann eine Zeit lang heftig trenden, die hat immer solche Songs. Also praktisch als Einzelperson in diesen Spiegeln irgendwie covered. Es gibt auch einen so einen Typ auf TikTok, den ich so unfassbar witzig finde. Es gibt ja so Songs von Michael Jackson, wo der super lange in seinem Solos da so rumjault zum Beispiel. Und man sich zwischendurch eigentlich auch mal fragt so, Wie genau ist dieser Song entstanden und was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Und das hast du auch bei vielen anderen Songs, wenn du so drauf achtest. Und der memt halt, der spielt halt drei Personen gleichzeitig, nämlich immer den Künstler oder die Künstlerin, dann meistens den Manager, der daneben steht und es beobachtet und dann noch den Producer oder den jeweiligen DJ, der halt dann das einspielt. Und er spielt halt dann eine Geschichte während dieser kleinen Parts, wo halt der Künstler so ein bisschen freidreht und man nicht genau weiß, was ist jetzt der Sinn hier, wie halt der sich verliert in diesem Song und dann so der Produzent da wahrscheinlich hinguckt und nicht so richtig weiß, was soll er jetzt machen mit seinem Knopf und was genau tut er da und dann wieder der Manager, der so reinguckt und es ist einfach so witzig gemacht auf eine Art und Weise und ich finde es so kreativ. Ich frage mich auch mal, wie Leute auf sowas kommen.
Ist es Paolo Muck?
Ich glaube, das ist ein Ami.
Okay. Nee, Paolo Muck ist eiskalt davon kopiert, weil der macht das auch.
Ah, oh.
Und im Zweifel würde ich denken, dass der Ami Erster war, ja.
Ja, also der macht das schon ziemlich lange, der taucht immer mal wieder auf meiner For You-Page auf, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall extrem witziger Typ.
Schön. Ja, dann bist du bereit für meine erste Frage.
Ja.
Ich war gestern beim Friseur, schön, dass dir aufgefallen ist. Und man bekommt ja mittlerweile immer so Kopfmassagen dazu, ne?
Mhm.
Und ich frag dich, bist du jemand, der die Augen zumachen kann dabei oder machst du die auf?
Ja, ich mach die Augen zu. Also man muss auch dazu sagen, meinen beiden Friseurjungs, die kenne ich schon super lange und vertraue denen unfassbar. Ich könnte nicht jeden einfach random meinen Kopf anfassen lassen. Also ich finde so Kopf und Nacken, das sind ja auch wissenschaftlich die erogeneren Zonen, auch rund um die Ohren und so, wo ganz viel Nerven laufen. Und ich könnte nicht von der Person zum Beispiel, die ich eher unsympathisch finde oder zu der ich noch kein Bild habe, mich meinen Kopf anfassen lassen. Das fällt mir auch manchmal schwer dann, wenn ich irgendwo anders bin beim Friseur. Aber bei meinen beiden Friseurjungs, die ich wirklich seit super vielen, vielen Jahren kenne, ist es einfach geil. Vor allem, die haben das auch richtig drauf. Die haben beide mal so Weiterbildungen gemacht zum Thema Kopfmassagen beim Friseur. Und Fabio, muss ich auch sagen, der gönnt mir jedes Mal richtig. Der macht da schön richtig 5, 6, 7 Minuten Kopfmassageprogramm. Und da kann ich auch sehr gut bei entspannen, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Ich habe auch überhaupt kein Problem, meine Augen dazu zu machen.
Nee.
Ich finde es eher weird, die Augen aufzumachen. Während
ja, voll kontrollmäßig so. Ja. Ich glaube, das ist wie im Nagelsalon. Ich meine, du bist selten im Nagelsalon, aber
bis nie eigentlich.
Das dauert ja schon ein bisschen länger und es gibt halt Phasen, in denen ich da jetzt nicht nebenbei auf dem Handy noch rumklimper und du merkst richtig, dass wenn du nicht auf deinem Handy rumklipperst oder irgendwas anderes machst, sondern ihr einfach nur zuschaust, wie sie jetzt zum Beispiel Nagellack aufträgt, dass sie das wahnsinnig nervös macht, weil sie das Gefühl haben, dass du wirklich so jeden Pinselstrich, den sie tun, so mitkontrollierst, malt sie da über, ist es gerade oder vielleicht ein bisschen schief, fehlt da die Farbe und sobald ich aber mal nebenbei mein Handy in die Hand nehme oder ein bisschen auf Insta rumdödel oder eine E-Mail schreibe oder so, sind die viel entspannter. Das finde ich eigentlich total witzig. Weil man würde ja davon ausgehen, dass es eigentlich netter ist, dann nicht noch irgendwie einen zweiten Screen zu öffnen und sich so abzukapseln. Aber ich glaube, für die ist es super entspannt. Deswegen ist, glaube ich, Friseur auch eigentlich ganz cool, weil du manchmal, wenn du jetzt nicht der Entertainer bist, einfach so an den Haaren so rumschnibbeln kannst, da hinten und sagst, ja, sag mal kurz, rede mal kurz nicht, ich muss mich mal konzentrieren oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber Jürgen, meine erste Frage war, die war ja eigentlich...
Behalte dir, ich will noch eine Sache dazu sagen. Ich habe aktuell, seitdem ich wieder so viel Fußball spiele, so ekelhafte Füße. Wirklich, also ich muss das wirklich sagen, seitdem wir da, also bei der Autoren-EM ist mir, ich habe dir den gezeigt, weißt du, dieser polnische
Typ.
Gegenspieler ist mir da auf dem Fuß absichtlich gesprungen.
Der ist wirklich ein Monster.
Und mein linker großer Zeh, der ist komplett blau. Das sieht aus, als wäre er einfach verschimmelt gerade und der wird auch bald abfallen. Auf meinem rechten Fuß ist so, dass das letztes Jahr der Fall war und da ist schon wieder nachgewachsen, aber der sieht auch immer noch richtig verkrüppelt aus. Ich habe überall ehemals waren es Blasen, ist auch wieder geil, was der Körper so merkt, ne? Ah, okay, hier entstehen Blasen, ja, dann machen wir jetzt mal, dass da so eine extra Haut einfach rauswächst, damit die Stelle, die extra belastet ist, halt keine Blasen mehr wirft, sondern da bauen wir da jetzt so ein kleines Schutzschild bauen wir da jetzt hin mit Horn. So, Horn. Oh, geil gewordet. Also wirklich, ich schäme mich meiner Füße, die sehen so richtig hässlich aus. Dazu kommt, dass mein linker Zeh neben dem großen Zeh, der ist mir schon zweimal beim Fußball gebrochen, man sieht genau wann. So, als ich so relativ jung noch war, ist er normal gewachsen, gebrochen. Ich bin auch nie zum Arzt gegangen. Dann ist er nach rechts gewachsen, dann ist er wieder gebrochen, dann wächst er links. Also es ist so eine Harry Potter Narbe. Es ist eine wirklich richtig hässlich. Und am Anfang des Sommers dachte ich auch, ja okay, ich kann keine Birkenstocks anziehen, weil meine Füße, ich kann die keinem anderen zumuten. Die sind zu hässlich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, weißt du was? jetzt nehme ich auch mal das Bodyshaming in Anspruch und sage, nee, ich ziehe Birkenstocks an. Mein Fuß hat im Sommer einen luftigen Schuh, steht dem zu.
Und ich spreche dich letztens noch drauf an, was ist mit deinem Fuß eigentlich passiert. Aber richtig, es sieht halt wirklich aus, als hättest du einen Unfall gehabt.
Ja, ja.
Und hattest du ja auch.
Es muss meine Umwelt jetzt verkraften, dass ich da normale Birkenstocks anziehe. Es ist 40 Grad warm gefühlt. Meine Schuhe, meine Füße dürfen auch an die frische Luft.
Ja, ich habe das auch tatsächlich vor, wo war denn das? Ach ja, in Wien, genau. In Wien ist mir das jetzt mal wieder aufgefallen. Wir waren ja auf dem Junggesellenabschied in Wien. Und da sind wir den ersten Tag rumgelaufen und ich hatte normale Sneaker an mit halt so Socken drin.
Ja, schwitzt
und
unglaublich,
ich merke
oder?
Wirklich, ja gar nicht mehr so schwitzen, aber sobald meine Füße warm sind, also wirklich heiß warm, nicht warm, warm, sie sind kuschelig in der Socke im Winter, sondern heiß, ist das eins der unangenehmsten Gefühle. Ich habe lieber tatsächlich, habe ich dann wieder gemerkt, kalte Füße als heiße Füße. Weil diese heißen Füße, die so brennen dann auch beim Laufen. Also wenn du wirklich so viel gelaufen bist dann und es so heiß ist draußen und dann brennt so dein Fuß vor lauter Bewegung und Belastung, das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und da habe ich wirklich gemerkt, nee, die nächsten Tage bin ich dann nur noch durch Wien komplett in so Badelatschen gelatscht.
Verstehe ich total. Und es ist ja auch so, musst du mal drauf achten, alle Ringträger werden das wissen, im Winter fallen manchmal Ringe von den Fingern und im Sommer kriegt man die kaum vom Finger,
runter.
Obwohl es offensichtlich dieselbe Hand ist. Weil natürlich, wenn es kalt ist, dann ziehen sich die Gefäße zusammen. Das heißt, alles wird dünner. Im Sommer, wenn es aber heiß ist, dann gehen die Gefäße auf und dann, und das ist bei Füßen ja genauso. Weißt du, und wenn die so richtig heiß sind, dann werden die Füße ja auch so angeschwollen. Also,
oh, jetzt, wo wir drüber reden, heute mit dem Freizeitpark, am liebsten würde ich ja dann in Badelatschen gehen, aber kannst ja nicht machen.
Ja.
Wir waren in Wien, ja, auf dem Prater und meine eine Freundin, wir sind alle in Badelatschen gewesen.
Overrated.
Und es gibt so eine Bahn, da wirst du praktisch so reingelegt wie in so eine Röhre. Das sind so übertrieben gesagt zwei waagerechte Röhren nebeneinander. Und dann fährst du die komplette Achterbahn, aber du fährst sie eben nicht normal sitzend, sondern liegend, aber mit dem Gesicht nach unten. Das heißt, du rast diese Achterbahn in Loopings und Schleifen und was weiß ich was lang, glotzt aber die ganze Zeit im Liegen nach unten. Also schon richtig pervers. Und meine Freundin mit einem Selbstbewusstsein geht da rein mit ihren Latschen, also so Birkenstocks, und wird so an mir vorbei. Wir standen draußen und haben mal zugeguckt und ein Foto gemacht und wird so an mir vorbeigefahren. Und ich so, Christina, deine Latschen. Und sie so, hä, was? Und ich so, Digga, du wirst sie verlieren. Die werden halt aus der Bahn rausfliegen. Wie dumm kann man sein? Also das sind wirklich diese dummen Touristen, die dann irgendwie Leute abwerfen mit ihren Handys, ihren Brillen oder ihren Portemonnaies, weil die nicht richtig festsitzen. Dann hat sie halt einfach, kurz bevor dieses Ding so hochgezogen wurde, wo man praktisch noch unten auf so einer Plattform ist, da wo man noch einsteigt, hat sie einfach ihre Füße so ausgeschlackert und klong, klong, fallen einfach so diese Latschen da halt hin und ist halt barfuß diese Bahn gefahren, wo ich mir so dachte, so völlig absurd mit diesen, du hast so richtig, ihre nackten Füße stehen so auf diesen Edelstahlstufen drauf, nicht so, oh Gottes Willen. Und dann ist sie halt hinterher, als sie rauskam, also die steht sowieso voll auf Action und jeder Art von Achterbahn und so, und dann, als sie rauskam, sagte ich, und wie war's? Und sie so, boah, ja, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Ich so, ja, hätte ich auch mit meinen nackten Füßen. Sie so, nee, deswegen gar nicht, sondern weil ich so schmal bin. Ich dachte die ganze Zeit, ich flutsche da hinten aus der Röhre raus, weil irgendwie hatte ich nicht so ein festes Gefühl. Und dann dachte ich mir auch so, nee, ich glaube in Zukunft, also mit Badelatschen, also ich werde heute auf jeden Fall Sneaker anziehen, aber vielleicht werde ich heute Abend
aber
richtig gar sein.
Frauen dürfen da ja auch keinen Rock anziehen bei sowas, oder? Der fliegt
ja
richtig in die
Ohren, nicht machen.
Im wörtlichsten Sinne.
Ja, würde ich auch nicht machen. Also wir hatten, also ich glaube, niemand von uns hat einen Rock an. Wo wir was heißt dürfen? Dürfen sie es bestimmt, wenn es dich nicht juckt, dass jemand unter den Rock guckt.
Das meine ich
aber
ja.
Aber ich fände es auch nervig.
Wer will das schon? Ja. Hörst du mich?
Ja. Ja, wobei ich, ich höre dich. Ja, wobei ich finde, manchmal, zum Beispiel gestern, als wir kurz am Strand waren, muss ich sagen, ich mag die Länder, in denen oben ohne mehr verbreitet ist und normaler ist als Länder, in denen es nicht ist, weil ich jedes Mal wieder merke, wenn ich mit meinem klatschnassen Bikini-Oberteil aus dem Meer rauskomme und mich dann hinlege und der Körper verhältnismäßig schnell trocknet, der Stoff aber nicht, und dann dieser eiskalte Stoff die ganze Zeit so auf deiner Brust klebt, wie oft ich einfach gerne diesen Stoff von mir loswerden wollen würde, aber es ja warm genug ist, dass ich mich nicht in einen neuen Stoff hüllen muss, sondern dass ich halt genauso wie ein Mann einfach da liegen kann und schön einfach meinen Oberkörper ein bisschen in der Sonne haben kann. Und da merke ich immer wieder, nee, das ist wirklich in vielen Ländern, so gerade so Spanien und so, wo das irgendwie normaler ist, für mich deutlich angenehmer, weil ich habe ja eh nicht so viel Brust und muss mir auch keine Gedanken darum machen, man sieht das eh nicht aus weiter Ferne und am liebsten würde ich mich da einfach hinstellen und mein Leben genießen.
Ich glaube, in Spanien gibt es auch überhaupt keinen Absatzmarkt für BHs, weil, also, da trägt ja keine Frau, trägt ja einen BH. Das ist ja vollkommen normal halt, also wie es jetzt einmalig in Berlin und so auch wird, dass halt Frauen auf den verzichten, weil sie sagen, ja, also my ass, Alter, warum soll ich das anziehen?
Ja, ich hatte das gestern mit Betty wieder abends, weil wir schlafen im gleichen Bett momentan, dass sie reinkommt, hat sich so umgezogen, hat so den BH ausgezogen, Schlafanzug-Oberteil an und dann habe ich hier an der Seite, habe ich sie so angeguckt, also hier an ihrer, was ist das hier, an der Rippe, und ich so, Mädchen, was ist denn da für eine Narbe? Und sie so, hä, was denn für eine Narbe? Und sie so, ach so, nö, das ist nur die Druckstelle von meinem BH. Und ich so, Alter, das sieht übel aus. Und ich trage ja wirklich schon seit, also ich habe schon angefangen in der Mittelstufe, habe ich schon aufgehört, BHs zu tragen. Damals war das tatsächlich voll der Kampf. Also da habe ich ziemlich viel, da haben sich ziemlich viele das Maul drüber zerrissen. Aber ich fand die einfach schon, ich mochte schon immer das Gefühl nicht, weil ich auch so einen groß ausgeprägten Rippenbogen habe. Da sitzt ja dann das Unterteil immer so auf der Rippe. Und ich finde, das ist so ein beklemmendes Gefühl in der Mitte meines Körpers, da immer so was draufdrücken zu haben. Dass ich gesagt habe, warum soll ich das denn tun? Ich brauche ja gar keine stützende Funktion. So, ich verstehe das bei Frauen, die jetzt zuhören und sagen, naja Leute, ich habe DEF-Körbchen. Das drückt ja alles total runter. Das ist ja ein Gewicht, das sind ja mehrere Kilos. Ja. Natürlich ziehe ich mir ein BH an. Davon spreche ich auch gar nicht. Aber diesen Druck manchmal, einfach nur so den Stoff drüber zu ziehen, so why? Also finde ich super unnötig. Mädels, lasst es aus. Macht keinen Sinn.
Ich will da noch ganz kurz eine Debatte anschließen, die dazu passt. Gerade ist es so ein Trend, habe ich gestern erfahren. Ich dachte immer, ich bin depressiv, aber alles, was ich gebraucht habe, ist ein männlicher italienischer Schwimmer. Weil anscheinend ist das so.
Ja, oder alles, was ich gebraucht habe, ist ein Urlaub oder was auch immer, ja.
Richtig, genau. Aber gerade ist es eben dieser italienische Schwimmer, der oberkörperfrei seine Medaillen irgendwie emporgehalten hat und alle Frauen fahren da gerade total ab. Und ich denke mir so, ja, alles cool. Aber was wäre andersrum, wenn es irgendwie eine attraktive Frau wäre, die gerade Gold gewonnen hat und dann geht alles, was ich brauche, ist eine attraktive italienische Schwimmerin, weil man da gerade ihre was auch immer sieht.
Voll.
Das ist ja so, ja, warum ist es jetzt da? Okay, der Typ hat gerade Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen und alles, worüber gesprochen wird, ist dann Aussehen.
Ja.
Also warum filmen, also hä? Warum bringt sich da gar keiner auf?
Hast du absolut recht, sehe ich genauso. Und ich glaube, dass ein großes Problem, was wir aktuell im Feminismus auch haben, ist, dass zu wenig Aufmerksamkeit den Männern zuteil wird. Und das ist jetzt eine sehr radikale Aussage. Aber ich glaube, das Problem, was wir haben, warum auch so viele Männer teilweise so reagieren, wie sie reagieren oder sich auch so lost fühlen oder so komisch benehmen, ist, weil denen ja gerade in unserer weiblichen Welt auch, die laufen so extrem nebenher und für die werden ganz viele Dinge ausgeklammert, die wir für uns aber einklammern. Und Feminismus hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass wir jetzt Männer hassen oder Männer scheiße sind oder Männer prinzipiell irgendwie doof, sondern dass es ja eigentlich darum gehen sollte, dass beide die gleichen Möglichkeiten haben und die gleichen Sachen eingeräumt werden sozusagen. Aber diesen Trend, den ich gerade beobachte, ist eigentlich genau das, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und ganz andere Moralvorstellungen auf einmal für Männer und für Frauen gelten. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Trend, der nicht so gut ist, wobei er auch nachvollziehbar ist, das hatten wir auch schon mal kurz. Von einer patriarchalen Struktur willst du vielleicht in eine matriarchale Struktur. Das heißt, du würdest ja, wenn man das jetzt mal im Fliegerischen betrachtet, das nicht in einem, weiß ich nicht, 20 Grad Winkel anfliegen und so ganz langsam dahin, sondern du würdest ja radikal dahin steuern, um dann irgendwann in der Mitte rauszukommen. Aber es ist halt wirklich total schwierig. Aber bei dieser Aussage, was du meinst, mit diesem, ich dachte immer, ich wäre depressiv, alles, was ich brauchte, ist. Es gibt ja den, alles, was ich brauchte, ist in ganz vielen Versionen. Ich finde den Spruch generell total schwierig. Da bin ich halt wieder so ein Moralapostel, weil dieses, ich dachte eigentlich, ich sei depressiv, aber ich brauche halt einen oberkörperfreien Schwimmer oder so, finde ich so schade, weil andererseits reden wir so viel über Social Media, über psychische Erkrankungen und wie wichtig das ist und dass es eben nicht darum geht, dass jemand einfach nur eine Verstimmung hat, sondern dass es eine Krankheit ist. Und dann kommen halt so eine Trends wieder und ich denke mir, sag mal Leute, ihr könnt doch nicht Wein predigen und dann Wasser saufen oder andersrum. Das passt halt überhaupt nicht zusammen und auch da sehe ich dann wieder diese Doppelmoral. Ach so, das ist jetzt ein Trend, deswegen ist ja was anderes, war ja nur witzig gemeint, höhö. Aber dann, wenn es darum geht, was wir alles einfordern, was wir alles wollen, dann muss man sich natürlich dran halten. Und das finde ich irgendwie schade, weil wir sind so viel mehr als das. Wir sind so eigentlich groß und schlau und wir haben so viele Möglichkeiten, uns Wissen anzueignen und ein bisschen sensibel zu sein. Das heißt ja nicht, dass man nicht mal einen Witz machen darf, aber das stößt mir manchmal ein bisschen sauer auf.
Jetzt bitte deine erste Frage. Ich habe die 60 Minuten unterbrochen.
Die ist jetzt wirklich davon. Schon lange, lange vorbei, weil ich wollte die so schön einbinden, aber ich frage sie dich einfach trotzdem. Sie bezieht sich auch auf eine Sache, die gestern passiert ist. Und zwar, was ist eine irrationale Angst, die du hast? Ich nenne dir ein Beispiel dazu. Es ist ja gestern dieses Hotel in Rhein oder heute Nacht in Rheinland-Pfalz eingestürzt. Hast du das mitbekommen?
Nein, gar nicht.
So, ist so ein kleines Hotel mit so einem Giebeldach und das Giebeldach ist tatsächlich einfach mitten in der Nacht runtergekracht. Da sind jetzt auch gerade noch 8 Personen, also Stand jetzt, kann sein, dass während wir aufgenommen haben, es neue Entwicklungen gibt, aber da gab es eine tote Person und 8 Personen, die noch nicht geborgen wurden, die sich also noch drinnen befinden. Und es soll wohl extrem schwierig sein, die da rauszubekommen, weil das Ganze halt von der Statik her so instabil ist, dass halt diese ganzen Rettungskräfte und so sagen, wir wissen nicht mal, wie wir einen Fuß vor den anderen setzen sollen, weil hier halt jederzeit alles runterkommen kann. Auch irgendwie ein Baby mit dabei. Und man, also ich meine, deutsche Architektur und ich meine, deutsches Bauwesen, deutsche Statik, das ist ja wirklich eigentlich so ein Verlassding. Also wir sind ja jetzt nicht das Land, wo ständig irgendwelche Sachen einstürzen. Aber witzigerweise ist eine meiner irrationalen Ängste, und so kam ich drauf, schon immer gewesen, über Brücken zu fahren. Betty hat ja mal in Genua gewohnt und da ist irgendwann mal die vor, Brücke. Ja, 2018. Wann war das? Also 18? Da ist diese Brücke eingestürzt und das kannst du, wenn du da lang fährst, dann kannst du es auch sehen. Und da dachte ich mir damals schon krass, weil sie sagte, ey Jana, wir saßen hier und es war ein Lärm, du kannst dir das nicht, oder war das überhaupt, nee, es war schon früher als 2018, ist auch egal. Auf jeden Fall heftige Geräuschkulisse und immer wenn ich über Brücken fahre, auch gerade mit dem Zug, mit dem Auto, die sehr hoch sind, ich habe immer so ein super mulmiges Gefühl und denke mir so, boah, wenn es jetzt knack macht und wenn es jetzt bergab geht und wenn es jetzt vorbei, was ja eigentlich Quatsch ist, aber solche Geschichten dann auch mit diesem Hotel zeigen mir schon wieder so, na, vielleicht könnte es halt doch passieren und mir ist nie was passiert in dieser Richtung, dass jetzt diese Angst eigentlich befeuern würde.
Ja, also ich finde, dass die Angst gar nicht so irrational ist, weil unsere Brücken tatsächlich viele marode sind und die dringlichst erneuert werden müssen. Deshalb will übrigens auch die SPD neue Schulden aufnehmen, währenddessen die FDP sagt, wir dürfen keine neuen Schulden aufnehmen wegen Schuldengrenze, die muss eingehalten werden, weil eben viele Brücken erneuert werden müssen, weil der TÜV sagt, Leute, da müsst ihr nochmal ran, aber trotzdem fahren dann den ganzen Tag irgendwelche 8 Tonner drüber. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht so irrational und ich weiß es deshalb, dass es 2018 war, weil ich da gerade bei Antenne Bayern war, als es passiert ist und dann ist es natürlich in der Redaktion mit der Alarmbereitschaft losgegangen, dann musst du schauen, okay, wie dreht man das weiter, dann hat man beim TÜV angerufen, wie möglich ist es, dass es auch in Deutschland passiert und dann meinten die, naja, also muss schon wieder mal was getan werden.
Mir jetzt gerade, wo du so redest, fällt mir auch ein, weil ich habe im Kopf so gedacht, 2018, ah warte mal, 2-3 Jahre her, nee, das kann nicht sein, aber wir haben einfach 2024, also ist halt schon 6 Jahre her. Ja, gut, dann kommt es halt doch hin.
Ja, ich bin sicher, dass es da war. 2018 oder 2019, eins von den beiden, da habe ich mein Volo da gemacht. Und ja, also ich habe das gleiche Gefühl, ich habe auch immer ein scheiß Gefühl, wenn man im Tunnel ist, das mag ich auch gar nicht.
Ah.
So da in der Schweiz gibt es so diesen Gotthardtunnel, so will ich da nicht durch.
Der Tunnel ist nicht so schlimm bei mir, komischerweise, weil mich witzigerweise diese ganzen Exit-Signs und diese ganzen Türen, die immer an der Seite eingebaut sind, wahnsinnig beruhigen. Ich denke mir immer, ach, wenn hier jetzt was ist, ach, dann laufe ich einfach in die eine oder andere Richtung, so ganz naiv, eigentlich auch bescheuert. Aber ist das die einzige so irrationale Angst, die du hast?
Nein, ich habe ganz viele irrationale Ängste. Also sei es, weil ich bin ja auch eher dann so fliegen tue ich ja, ich fliege ja viel, aber ich fliege trotzdem jedes Mal ungern, mag ich überhaupt nicht gerne.
Wirklich? Das wusste ich nicht von dir.
Ja.
Du bist auch noch nie bei mir mitgeflogen, fällt mir gerade mal auf. Das musst du mal machen.
Not gonna happen. Dann fahre ich, also ich war ein Achterbahn-Junkie. Ich habe das geliebt in Freizeitparks und überall, wo man das fahren konnte. Mittlerweile mache ich das auch super ungern, vor allem, wenn das dann gerade so neu aufgebaut wird, irgendwie auf dem Oktoberfest oder sonst was. Ich habe zu lange an der Theresienwiese gewohnt, um zu sehen, wer das alles wie aufbaut, als dass ich da denen gar nicht vertraue. Aber dann sind es auch so, also ich finde das schön, weil Leute, die diesen Podcast von Anfang an hören, die haben ja mitbekommen, was sich bei mir so in den letzten 2 Jahren entwickelt hat, was so berufliche Dinge angeht. Ne? Also von dem Daily Radio Man, der nichts anderes gemacht hat, bis hin jetzt, der das so halbtags macht und der drumherum ziemlich viele Projekte hat. Das ist ja, und die Leute, mit die ich jetzt kenne und mit denen ich so verkehre, es ist ja wirklich viel Positives passiert seitdem. Und gefühlt ist es eigentlich immer nur besser geworden. Wenn das eine endet, dann kommt das nächste. Das war immer so. Mhm. Aber ich glaube, das geht vielen Selbstständigen so, dass man immer Angst hat, dass morgen alles weg ist.
Boah, ja.
Weißt du? Und das ist
ja, ich habe nicht Angst, dass morgen alles weg ist, aber manche Dinge sind so unberechenbar.
Richtig.
Ja. Also zum Beispiel, richtig dummes Beispiel, so Steuern zahlen. Ne? Als selbstständige Person zahlst du ja dann deine Steuern, manche im Quartal, manche monatlich und so. Und manchmal kommen halt so Zahlungen, da denkst du halt so, hoppala. Ich meine, ich mache das, ich bin wirklich, was Geld angeht, ich bin, danke an meine Eltern an dieser Stelle, ich bin unfassbar, ich will nicht sagen gedrillt worden, aber bei mir wurden sehr viele Erziehungsmethoden angewendet, um mir früh zu sagen, das ist Geld, das hat Geld einen Wert, wenn du kein Geld hast, kannst du kein Geld ausgeben. Wir arbeiten nicht mit Krediten, wir arbeiten nicht mit Dispos, sondern du hast das zur Verfügung, was da ist, und wenn es leer ist, ist es leer. Ich habe schon früh, als ich Geld verdient habe, hätte ich mir ein teures Auto kaufen können, habe ich nie gemacht, weil ich nie so eine Finanzierung wollte und so. Und trotzdem ist es halt dann manchmal so, jetzt in der Selbstständigkeit, ich packe immer 60% meiner Einnahme auf ein zweites Konto und tue so, als wäre dieses Geld einfach nicht da. Also dieses Geld wird nicht angefasst, wird nicht benutzt, ist einfach für Steuern da, für Notfall, was auch immer. Und manchmal, das wissen die Selbstständigen unter euch, kommt vielleicht eine Vorauszahlung, die du leisten musst, oder eine Nachzahlung, die du leisten musst, von der du ja vorher nicht kalkulieren kannst, wie hoch die sein wird. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt vorletzten Monat, hat Finanzamt angeklopft und wollte eine fette Summe. Und ich hatte in dem Moment, ich habe ja mehrere Konten, ich investiere ja auch noch in Krypto, ich habe außerdem noch Aktienanteile und so weiter und so fort. Und auf dem einen Konto, wo so Daily Business rein und raus geht, hatte ich gerade gar nicht so viel, um diese Steuern zu zahlen. Was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, ziehe ich was vom anderen Konto runter. Musste aber dafür eigentlich Anteile verkaufen, weil ich meistens dann alles immer sofort wegkaufe. Ich kaufe mir dann sofort irgendwas dafür und investiere es. Und jetzt gerade hast du es vielleicht mitbekommen, was so an der Börse abgeht.
Ja, Alter.
So, und dann dachte ich mir dann so, nee, also habe ich jetzt Bock für den Scheiß jetzt Geld aus, also habe ich Bock jetzt so ein Minus zu machen, nur weil Finanzamt halt jetzt um die Ecke kommt? Ja, nee, komm, wartest du noch mal ein bisschen ab, ein paar Wochen, weil dann ist ja der Monat wieder zu Ende. Wir haben jetzt ja Anfang August, also das war noch im Juli. Dann bekommst du im August ja wieder die Gage vom Juli und dann nimmst du einfach von der Gage den Steuerteil. Hab also so ein bisschen angefangen zu pokern, weil Finanzamt ist ja dann noch irgendwann ein Hurensohn. Und sagt dann so, Heinisch, du hast jetzt so und so lange nicht die Steuern bezahlt, ich hole mir die Steuern jetzt einfach selber von deinem Konto, mehr oder weniger. Und jedes Mal, wenn ich so meine Sparkassen-App aufgemacht habe, habe ich mir so gedacht, komm, zwei Tage noch warten, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Noch nicht überweisen, 2 Tage gehen noch. So, dann war so Anfang August und jedes Mal, wenn ich diese App, war ich so, na, wie lange geht's noch? Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Ich habe mein Gehalt bekommen, das heißt, ich habe von dem Teil das Geld genommen. Und das sind halt so Risiken, glaube ich, und so Sachen, das können jetzt Leute, die ganz normal einfach ihr Gehalt bekommen, was jeden Monat ungefähr gleich ist, die sich nicht darum sorgen müssen, wie viel Steuern und was für ein Satz und welche Vorauszahlungen und so, das ist halt schon deutlich entspannter. Aber wie kamen wir jetzt denn auf Steuern gerade?
Na, irrationale Angst.
Also, ach so, irrationale Angst, ja. Ich habe Angst vor Finanzamt.
Ja, und das ist ja schon so, also auch das hat man ja mitbekommen, dass wir beide, unabgesprochen natürlich, aber zur selben Zeit ungefähr uns ja auch dann Eigentum geleistet haben. Und das ist ja dann auch so ein Ding, das man im Hinterkopf dann hat und so, es muss jetzt schon voll so weiterlaufen, dass es alles passt.
Ja.
So. Und klar, da denke ich oft dran. Obwohl es ja eigentlich, also klar, es ist eine reelle Angst, weil das ja so sein könnte, dass jetzt, keine Ahnung, dass ich halt außer Radio nichts mehr habe, selbst das kann ja irgendwann mal wegfallen. Mhm. Aber eigentlich, so in den letzten 2 Jahren ist es immer cooler geworden und ich habe auch vor, dass es weiter cool läuft, so, aber trotzdem denkt man halt daran. Und das sind so Ängste, die du halt nicht hast, wenn du fest angestellt bist und weißt, okay, jeden Monat um dieselbe Zeit kommt halt derselbe Betrag.
Ja, ich merke auch jetzt mit dem Haus, dass ich anders Zugeständnisse mache, wenn ich so Dinge kalkuliere, irgendwelche Jobs oder so. Geht es dir auch so?
Ja.
Also, dass man zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Jobanfrage für so ein Hotel, die wollen eine neue Image-Kampagne machen für ihr Hotel und hatten mich halt als Model, als Gesicht für dieses Hotel angefragt, für diese Image-Kampagne, und dann aber wollten sie gern noch, dass ich dann dieses fertige Video auf meinem Instagram teile. Das heißt, es ist so ein Doppeljob, wenn du so willst, sowohl Social Media als auch Modeling. Und die Gage, mit der die am Anfang um die Ecke kamen, war wirklich abseits von Gut und Böse. Also da mein Manager so, ich glaube, die haben eine Null da hinten dran vergessen. Also mit den ganzen Rechten, die eingekauft haben und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die so hingehandelt zu so einem Ding, wo ich jetzt nicht so Bauchschmerzen mit habe. Aber er sagt auch, du Jana, wenn ich nicht wüsste, dass du einen Hausabtrag zahlst, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das.
Ja.
Einfach, weil du ein gewisses Standing und einen gewissen Wert hast. Und wenn du immer irgendwie dann im Kleinen rumkrebst, dann kannst du ja auch nicht größer werden. Aber klar, ich weiß, du willst auch mit dem Haus, Luxus und ein bisschen Geld auf der Seite haben ist nie schlecht, deswegen macht man das. Und ich glaube, da muss man am Anfang auch sich erstmal so eingrooven. Und es ist ja auch irgendwie normal, dass man jetzt sagt, hey komm, das Geld nehme ich nochmal mit. Aber ich habe es auch schon mal ganz am Anfang gesagt, für alle, die sich mal selbstständig machen wollen, es ist eigentlich super wichtig, dass man sich nicht unter Wert verkauft und dass man sich nicht einfach so hergibt. Ich erlebe das immer wieder bei so Hochzeitsfotografen und Fotografinnen oder auch bei Videografen und Videografinnen. Die haben teilweise mehr Aufwand als die Person, die irgendwie mitspielt oder für die das Video gedreht wird oder so, weil die ja noch Post-Production machen und Nachbearbeitung und alles Mögliche, verdienen meistens anteilig, aber weniger. Und dann will man irgendwie auch vielleicht Freundschaftspreise machen. Ich habe ja wirklich auch ein Team, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, die dann auch zum Beispiel manchmal sagen, ach komm Jana, wir haben heute 5 Videos gedreht, das eine mache ich dir umsonst und so. Und ich weigere mich da grundsätzlich gegen, weil ich mir sage, nee, du hast den gleichen Aufwand und ich weiß, du machst das auch aus einer Business-Sicht, weil du sagst, du willst mir einen Gefallen tun, damit ich deine Kundin bleibe. Aber mittlerweile arbeiten wir so lange zusammen, du brauchst mir diese Gefallen nicht mehr tun. Deine Arbeit ist genauso viel wert wie meine Arbeit. Und ich weiß auch, dass du deine Wohnung bezahlen musst und deinen Kühlschrank. Und ich finde, das hat auch irgendwie dann was mit Wertschätzung zu tun. Aber was ich sagen will, ist, es ist trotzdem wichtig, auch in diesen Zeiten, wo alles teurer wird und so, trotzdem so ein bisschen Rückgrat zu haben und sich nicht so super krass umsonst irgendwie herzugeben, nur weil man Schiss hat. Weil dann ist Angst, das ist auch so ein schlechter Businessbegleiter, finde ich.
Ja, das stimmt. Wie nennen wir die Folge?
Irgendwas mit Adele wahrscheinlich. Oh, ich habe eigentlich noch so eine geile Geschichte aus Wien. Die will ich noch kurz erzählen.
Los, unbedingt.
Und ich frage dich vorher, Julian.
Dann nennen wir die Folge auch eine geile Geschichte aus Wien.
Okay, ich frage dich vorher, Julian, wenn du schwimmen bist, wie weit muss der Weg zum nächsten Hotel oder zur nächsten Gaststätte sein, dass du dich entscheidest, ins Wasser zu pinkeln, statt ins Hotel oder zur Gaststätte zu gehen?
Ist es ein offenes Gewässer oder ist es ein Pool?
Ist ein offenes Gewässer.
Ah, aber das ist ja nicht so schlimm. Im Pool pinkel ich aus Prinzip.
Also wie viel Meter? Scheißegal, wie viel Meter, du würdest immer ins offene Gewässer pinkeln. Okay, ja. Also folgende Story. Wir haben ja ein Boot gemietet in Wien, als Überraschung für meine Freundin hier, Junggesellenabschied und so. Und mit einem Skipper dieses Mal tatsächlich, weil in Wien ist es nur so, dass du 6 PS haben darfst bei den Booten, die du selber fährst und damit kommst du ja echt nicht vom Fleck.
Auf der Donau, oder was?
Genau, waren wir auf der Donau.
Okay, ja.
Und haben noch so eine Tour zu so einem kleinen, sie nannten es Beach Club gemacht, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall sind wir losgefahren und ich bin absolut jemand, der eine sehr starke Blase hat. Also Flugbegleiterin gewesen, wenn ich auf Klo muss, weiß ich, ich habe easy noch 2,5 Stunden, kann ich anhalten. 8 Stunden am Stück für mich gar kein Problem, ich trinke einfach weniger. Also wirklich Profi in dem Game. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, das kann auch an meinem Bierkonsum gelegen haben, merke ich so, oh, ich musste langsam mal aufs Klo. Und dieses Gefühl von, ich habe noch 2,5 Stunden, war auf einmal exponentiell stark und ich dachte mir, nee, ich habe keine 2,5 Stunden mehr. Ich habe nicht mehr 10 Minuten. Ich musste so heftig aufs Klo. Dann hat es erstmal angefangen, okay, ich bin leise geworden. Ich konnte mich nicht mehr so gut unterhalten, weil wenn du sprichst, dann spannst du deine Bauchmuskulatur an. Du musst anders ein- und ausatmen, dadurch, dass du redest. Das ist super anstrengend für die Blase. Also bin ich ruhig geworden. Die anderen schon so, hä, Jana, geht's dir gut? Alles in Ordnung und so. Ich so, ich muss einfach nur heftig aufs Klo. Ja gut, und in der Donau, die hat ja auch eine Fahre, ne, weißt du ja selber, du kannst ja nicht einfach random, wie auf dem Wannsee, mal eben ein bisschen zur Seite fahren und anhalten, ne, sondern musst halt schon gucken, wo geht's nicht. Dann habe ich gemerkt, so wie ich saß, wir hatten alle so Bikini-Oberteile und so Bikini-Unterteile an und manchmal eine Hose drüber, dachte ich, oh nee, nicht gut zu sitzen, da habe ich mich halt so hingesetzt, dass meine Beine so richtig verkreuzt waren und dass ich halt so richtig so meine Blase so anspannen konnte. Und ich habe gemerkt, wie sich langsam auf meiner Stirn so Schweißperlen gebildet haben, weil es unfassbar anstrengend war, die ganze Zeit meine Blase anzuhalten. Um dich rum, diese Masse an Wasser, man sagt ja auch Plätschern, befördert das Ganze irgendwie noch, dass es noch stärker wird oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag, aber ich musste einfach so heftig aufs Klo. Es fing an, so einen Schmerz sich auszubreiten in meinem unteren Bereich, dass ich dachte, boah, das könnte auch so ein richtig starker Periodenschmerz jetzt sein, weil diese Blase einfach, ich habe mir das richtig vorgestellt wie so ein Luftballon, wo du immer mehr Luft reinpustest, immer mehr und der immer so dünner wird und immer so rissiger. Und ich saß da, meine Augen haben angefangen zu tränen. Ich habe fast so geweint, weil ich mir dachte, entweder pisst du dich jetzt wirklich gleich ein, weil du es nicht mehr halten kannst. Und dann habe ich daran mich erinnert, dass ich meinen Artikel dazu gelesen habe, dass Menschen einfach, wenn sie ihre Blase so lange anhalten, in Ohnmacht fallen, weil praktisch der Drang, sich nicht einzupinkeln, weil wir das heutzutage so nicht machen und nicht gewohnt sind, so groß sind, dass der Körper sich einfach abschaltet und in Reservemodus geht und du dann wahrscheinlich, wenn du ohnmächtig bist, dann dich einfach einpinkelst. Und ich so zu den Menschen, Leute, das ist wirklich schlimm jetzt, ne? Und die kennen mich ja auch und die haben dann gemerkt, okay, ist wirklich jetzt allerhöchste Eisenbahn. Dann hatten wir den Skipper gefragt, wie weit es noch ist bis zu diesem Beachclub. Und dann meinte er so 15 Minuten. Und ich so, Alter, ich habe keine 15 Minuten mehr. No fucking way, ne? Und ich so, Leute, ich konnte schon nicht mehr richtig atmen. Und ich so, Leute, ich habe keine 15 Minuten. Alles nur wegen Pinkeln, Mann. Ich war die ganze Zeit so, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss einfach nur pinkeln. Wie kann das so schlimm sein? Naja, long story short. Er dann irgendwann so, ja, ich kann noch schneller fahren, aber dann müsst ihr euch nach hinten setzen, weil wir saßen halt alle im Bug. Und wenn du halt im Bug sitzt, dann bist du vorgelassen. Also die Belastung ist und so weiter. Also nein, dann müsst ihr euch ins Heck setzen. Okay. Wir uns alle ins Heck gesetzt. Der dann richtig Gas gegeben und ist dann lang geballert über die Donau. Was natürlich dazu geführt hat, dass das Boot sich auch noch stärker bewegt hat. So düdüm, düdüm. Und ich dachte mir wirklich so, gleich ist vorbei. Ich dachte wirklich, mein Schließmuskel kann es nicht mehr halten. Das ist ja auch, wenn Frauen gerade frisch geboren haben, dann ist ja der Beckenbodenmuskel teilweise so ausgeleiert oder angerissen, dass man den ja eigentlich danach trainieren soll.
Ja.
Genau, und ganz viele Frauen, die jetzt älter sind, in den 50ern, die haben ja das Problem, dass sie, wenn sie niesen, husten, dann müsst ihr mal darauf achten, beugen die sich immer so nach vorne, weil die ansonsten immer so ein bisschen Urin mit hätten, weil dieser Beckenbodenmuskel halt irgendwie nicht mehr trainiert ist. Okay. Ich dachte, okay, mein Beckenbodenmuskel, der wird es auf jeden Fall nicht mehr halten. Wir sind da über das Wasser geballert, ich schon fast am Weinen, mein Schweiß lief, ich konnte es nicht mehr halten. Ich war so, oh mein Gott. So, dann fahren wir zu diesem, er nannte es Beach Club. Es war am Ende aber so ein altes, also diese alten Bootsstege, wo früher in der Industrie praktisch Boote richtig ins Wasser gelassen wurden, auch mit diesen Zugängen auf so Metallschienen, genau. Und dann so Riesenkräne. Also es sah ein bisschen aus wie eine Berliner Version von hier findet heute Abend ein Rave statt. Aber halt so ein bisschen abgeranzt auch. Nicht die schöne Art von Beachclub, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern eher so eine Underground-Berlin-Ekel-Geschichte. Und in diesem Kanal, das war so ein Seitenarm, der zu dem Beachclub führte, darfst du dann nur 5 Knoten fahren oder PS, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das heißt, er nimmt da dann so das Tempo raus und tuckert so ganz langsam dahin. Und die Mädels schon so, okay, ja, da schaffst du das überhaupt da rein irgendwie auf die Toilette? Ich so, Leute, wenn ich mich da jetzt in eine Schlange noch anstelle, ich weiß nicht mehr, wie ich laufen soll. Also ich konnte nicht mal mehr laufen. Die Mädels angefangen, meine Hose mir auszuziehen. Ich hatte noch so eine lange Sommerhose an, ne? Sie so, okay, ja, du schaffst es irgendwie. Ich habe mich gefühlt wirklich wie ein Mensch, der körperlich eingeschränkt war in dem Moment. Ich dachte, das kann nicht sein. Naja, ich ins Wasser dann irgendwann gesprungen, wieder angekommen, Anker raus, Motor aus, ich rein ins Wasser. Und die Mädels so, komm, ja, du schaffst das. Ich krieg so angefallen, das Ding ist aber, ich weiß nicht, ob du die Situation schon mal hattest, wenn deine Blase so voll ist, so belastet ist und du dann im Wasser bist, aber nicht da stehen kannst, dann musst du dich ja bewegen, damit du nicht untergehst. Ja. Und diese Bewegung hat dazu geführt, dass ich einfach nicht pinkeln konnte. Ich hing da mit einer vollen Blase und die Mädels so, los, los, alles gut, geht's dir besser? Und so, und ich so, nein, ich kann nicht. Dann sind die anderen auch alle ins Wasser gesprungen, weil die eigentlich auch mussten. Wahrscheinlich, weil sie es mir leichter machen wollten oder so. Ende vom Lied war unser Junggesellenabschied. Wir hingen dann dazu sechs Weiber irgendwo in so einem ranzigen Kanal an der Donau, hocken da das im Kreis, alle so ein bisschen zum Rand gelaufen, damit sie Boden unter den Füßen hatten und gucken sich so in die Augen, wie als hätten sie irgendwas geschmissen, während sie einfach alle im Kreis pinkeln. Das war einfach meine Core-Memory von diesem Junggesellenabschied. Und es war die normalste Situation überhaupt. Keiner hat sich in dem Moment irgendwie komisch gefühlt. Nicht mal der Skipper, weil der Skipper hat so gefragt, ja, geht ihr rein oder soll ich jetzt eben hier anhalten? Und die Mädels so, für mich gesprochen, nee, halt hier an. Und er so, ja gut, alles klar. Der ist dann nämlich auch noch später ins Wasser gegangen und ich glaube, er hat selber ins Wasser gepinkelt. Das war auf jeden Fall so, diese Erleichterung danach kannst du dir nicht vorstellen. Das war
aber
einfach,
ist sie denn sauber, die Donau? Oh,
die ist jetzt nicht, also nicht, die ist jetzt nicht wie unsere Seen in Berlin, so glasklar sauber. Aber sie hat wohl, das habe ich irgendwann mal gelesen, einen verhältnismäßig hohen Fischbestand, der darauf hinweist, dass sie nicht so stark verdreckt ist, wie sie vielleicht von außen aussehen mag.
Okay.
Also im Wasser selber. Angst.
Weil es auch so eine irrationale Angst, ich kann ja nicht schwimmen an offenen Gewässern. Also ich in Seen
oder
Meeren oder Flüsse.
Angst, ne?
Ich kann das nicht. Weil wenn dann wieder so Geschichten rauskommen, dass ein Wels jetzt da so einen Dackel gefressen hat oder wieder so ein Wels an Land gespült wird, so ein Toter, weil der sich einer Schildkröte verschluckt hat, die da auch wieder oder erstickt ist, die da auch irgendwie reingesetzt wurde. Und irgendwie, Leute, also auf keinen Fall gehe ich da rein, wo unter mir so ein 3-Meter-Wels ist. Der da
kennst du diese Videos von diesen Paddlern oder so SUP-Fahrern, die dann mal kurz von so einem Wal aus Versehen so umgenockt werden, weil der Wal nicht gesehen hat, dass er dieses SUP schwimmt? Ja, das stimmt, schon krass. Also ich habe diese Angst überhaupt nicht in mir, hatte ich auch noch nie vor Wasser. Aber ich kann das total verstehen, dass Menschen Angst davor haben. Also das ist ja auch eine Angst, die irgendwie auch berechtigt ist und es immer wieder Beispiele gibt, die diese Angst dann doch befeuert.
Ja. Ach schön, aber dann konntest du dich erleichtern. Ja, das ist... Das ist auch sehr schön erzählt, dass man sich das richtig vorstellen konnte. Witzig. Jana
Gut, Jörg, wir nennen die Folge Pinkeln in Wien.
Oder die geile Wien-Geschichte. Die geile Pinkel-Wien-Geschichte.
Ja, das ja, können wir auch so nennen. Sorry Mädels dafür übrigens, falls ihr es hört und euch jetzt embarrassed fühlt. That's life.
Ach, Quatsch.
So, ich leg jetzt auf, Jörn, weil wir müssen jetzt los. Wir sind jetzt schon, wir sind ein bisschen über die Zeit. Und ich fahre jetzt im Freizeitpark mit meinen heißen Sneakern und meinen blasigen Füßen und pinkel jetzt hoffentlich nicht da irgendwo in der Achterbahn, sondern da gibt es hoffentlich Toiletten.
Ist okay.
Und dann werde
mich.
Ich berichten, ob sich ein Besuch in diesem Freizeitpark lohnt, weil unser Kumpel hat uns das angeteasert als der beste Freizeitpark, in dem er je war.
Cool. Dann sehen wir, um 11 Uhr kommst du nach Berlin wieder zurück, ne?
Genau. Dann nehmen wir abends auf.
Ein Sonntag Richtig. Oder was ist das, der 11? Okay, cool.
Ja. Ach Schön ja, genau. Ihr habt drauf. Ja, danke dafür. Ihr habt ja den Wochenkickstart aufgenommen. Ich hatte mir den tatsächlich nicht angehört. Ich habe nur im Antenne-Postfach gelesen, dass es ein bisschen Beschwerden gab, weil es, Zitat, eine reine Werbeveranstaltung für Julians anderen Podcast gewesen sei. Da gab es ein bisschen Unmut. Aber,
ja, aber
es wird nicht zur Regelmäßigkeit.
Du musst die Situation verstehen. Wir sind am Sonntag von Schleswig-Holstein nach Berlin mit dem Auto gefahren. Das war der Tag, an dem Wacken zu Ende war. Das heißt, wir haben uns die Autobahn geteilt mit lauter Wacken-Leuten, die mit ihren ganzen Wohnmobilen von Schleswig-Holstein nach Berlin sind. Die Autobahn war voll. Wir haben fast 6 Stunden gebraucht. Ich habe am nächsten Tag die Morningshow moderiert. Wir mussten aber auch noch einen Fall für Sophie aufnehmen. Es war dann 10 Uhr abends. Wir hatten Hunger. Ich dachte, fuck, ich muss um 4 Uhr irgendwas aufstehen. Und dann war mir Sophie so, ja komm, dann reden wir jetzt einfach nochmal da kurz drüber, dass was aufgenommen wird. Es war, dass wir noch aufgenommen haben, war ein Liebesbeweis sowohl an dich als auch an die Antenne Allmann Community, dass eben nicht nichts lief. Und dann waren wir dazu, ja, dann können wir das nichts mehr ausdenken oder sonst was, da reden wir jetzt kurz über das, was wir gemacht haben. Insofern.
So,
weil,
das
wollten
ist die
wir
Geschichte
nicht werben, sondern
hinter
das
der
war der Kontext dahinter. Ja.
Und das ist ja dann gut, ihr habt wenigstens irgendwas gehört, ansonsten hätte es wahrscheinlich ausfallen müssen, weil ich bin zwischen Wien und hier Holland irgendwann abends nach Hause gekommen, musste meinen Koffer auspacken, bin ins Bett gefallen und morgens schon wieder um 6 zum Flughafen. Dementsprechend nächste Wochenkickstart wieder mit uns beiden. Schön, dass ihr trotzdem dabei seid weiterhin. Wir hoffen auch, wenn wir einen wahnsinnig langen Adele-Taylor-Swift-Ausflug heute am Anfang, ich weiß nicht, ob der die Leute abholt. Ich glaube, da sind wir ziemlich lang gewesen. Aber gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns ja immer darauf. Und ansonsten, macht's gut. Ja?
Ja? Popkultur. War gut. Das hat die Leute darum starren.
Tschüss, Julia.
Wir sind raus jetzt. Tschüss, Jana.